Rühmt den Herrn, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem heiligen Berg. Denn heilig ist der Herr, unser Gott.
Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.
Du, ja, furchterregend bist du. Wer kann vor dir bestehen, wenn du deinen Zorn freien Lauf lässt?
Herr, allmächtiger Gott, wer ist wie du? Stark bist du, Herr. Du bist die Treue in Person.
Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit.
Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar.
Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur durch diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet.
Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt.
Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott.
Ich aber will deine Stärke besingen und am Morgen will ich jubeln über deine Gnade, denn du wurdest für mich zur sicheren Burg, zur Zuflucht am Tag meiner Not.
Was für ein wunderbarer Gott! Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen.
Unser lieber Vater im Himmel, unter dem Eindruck dieser Verse wollen wir einfach uns vor dir neigen und dich anbeten. Du bist so viel größer, als unser Herz es je wird fassen können. Und unser Herz ahnt es ein Stück weit und unser Herz kommt in ehrfürchtige Anbetung, in Demut. Und es tut einfach gut, dich zu kennen. Es tut gut, dich Vater nennen zu dürfen. Es tut gut zu wissen, dass es dich gibt. Es tut gut zu wissen, dass du dich für uns interessierst, Gott. Und es tut gut, dich kennenzulernen, mehr und mehr. Und das Gottesbild, was in unserem Herzen ist, so wie wir über dich denken, das immer mehr zu vervollständigen, immer mehr zu wissen, wer du eigentlich bist. Und so freuen wir uns einfach heute in diesem Gottesdienst auch genau das zum Thema zu machen. Gott, was denken wir über dich? Kennen wir dich? Wie bist du? Wer bist du? Wie gehst du mit uns um? In dem Wissen, Gott, dass wir auf dieser Reise nie an den Punkt kommen werden, wo wir genau wissen, okay, jetzt habe ich alles von Gott erfahren. Jetzt kenne ich Gott ganz genau. Mhm. Ja, Gott, und einfach, dass du so groß bist, dass du so vollkommen bist, heilig bist, voller Liebe, auch voller Zorn, Eifersucht, Gott. Dinge, die wir manchmal in der Tiefe gar nicht verstehen, das lässt uns anbeten. Und so legen wir diesen Gottesdienst in deine Hand und laden dich ein, dass du heute zu uns redest, durch uns, zu uns, zu deiner Ehre. Amen.
Amen.
Ja, kennst du deinen Gott? Das ist im Prinzip die Überschrift über den Gottesdienst heute Morgen, den wir uns als Jugend den wir vorbereitet haben und das Thema, das wir uns in der Vorbereitung auch so ausgesucht haben. Und wir wollten das Thema gerne mit einem Bild einleiten. Bevor wir da näher zu kommen, lass mir noch ein paar Gedanken vorab teilen. Und zwar, wenn wir über Gottes Bild reden, dann reden wir über das, was wir über Gott denken oder wie wir über Gott denken. Und letztendlich ist es unsere Vorstellung von einer Person. Und wir wollen heute Morgen einfach mal anregen dazu, dass wir uns bewusst machen, dass wir tatsächlich auch eine Vorstellung von Gott haben. Es gibt einerseits eine Realität Gottes, so wie Gott wirklich ist, in seiner Vollkommenheit. Und es gibt, und das ist nur ein Bruchteil davon, unsere Vorstellung von Gott, Und das wollen wir zum einen bewusst machen, zum anderen wollen wir aber auch Hunger wecken, Gott näher kennenlernen zu wollen, mehr von Gott wissen zu wollen. Und deswegen wollen wir heute einerseits gemeinsam immer wieder mal die Bibel aufschlagen, so wie wir es eben schon gemacht haben, Verse gelesen haben, was sagt die Bibel über Gott. Aber wir wollen auch in dieser Runde hier vorne ins Gespräch kommen, tatsächlich. Und letztendlich dazu anregen, dass wir als Gemeinde, dass wir als einzelne Person über unser Gottesbild nachdenken. Und in den Vorgesprächen haben uns im Prinzip drei Fragestellungen beschäftigt, drei Ziele oder drei Fragestellungen. Zum einen wollen wir irgendwie klarstellen und bewusst machen, dass unser Gottesbild immer unvollständig sein wird. Und es ist unser Wunsch und unser Ziel, dass es sich immer weiter vervollständigt. Aber es wird ein Stück weit immer unvollständig bleiben. Und so ist es eine spannende Reise, Gott immer mehr kennenzulernen. Dann wird es aber auch so sein, dass wir letztendlich aber auch in den Wesenszügen, wie wir Gott kennen, oder die Eigenschaften, die wir von ihm wissen, dass Gott manchmal in diesen Eigenschaften selbst nochmal viel intensiver ist, als wir uns das irgendwie vorstellen können. Und unser dritter Gedanke war, dass wir uns auch im Herzen vielleicht die Frage zulassen, wo muss ich mein Gottesbild überdenken, wo muss ich es korrigieren. Und wie gesagt, unser Ziel mit dem Gottesdienst war es nicht, irgendwie ein vollständiges Gottesbild zu vermitteln, das werden wir mitnichten schaffen, aber über das Thema nachdenken, das wollten wir sehr gerne. Und Joel, jetzt darf ich an dich übergeben. Du hast in der Vorbereitung uns dieses Bild mit auf den Weg gegeben und das Bild hat eine Geschichte.
Ja, genau. Also das Bild, das ist nicht irgendein Bild, sondern es hat eine relativ interessante Hintergrundgeschichte. Und zwar heißt das Ecce oder Ecce Homo, je nachdem, ob man Latein kann oder nicht. Also ich kann es nicht. Und auf jeden Fall ist das ein Fresko, das das um 1930 in einer spanischen Kleinstadt in einer Gemeinde an die Wand gepinselt wurde, von einem spanischen Künstler natürlich. Und im Laufe der Jahrzehnte ist dieses Bild dann halt, wie man ganz gut erkennen kann, immer mehr zerfallen und verwittert. Und so um 2012 hat sich dann halt eine ältere Dame aus der Gemeinde dort, die auch ungefähr so alt war wie das Bild, zu Herzen genommen, dieses Bild halt ein bisschen aufzufrischen, weil das so ja nicht weitergehen kann, dass dieses Wahrzeichen von diesem kleinen Ort immer mehr zerfällt. Und dann hat sie sich halt daran gemacht, dieses Bild ein bisschen zu renovieren. Und so sah das dann halt hinterher aus. Und ich denke, ich muss niemanden von euch hier erklären, dass das nicht gerade besonders schön ist. Und ich glaube, hätten wir das rechte Bild zuerst gezeigt, dann wüssten wahrscheinlich auch die meisten von euch gar nicht, dass das Jesus darstellen soll. Und in der Vorbereitung ist mir dieses Bild irgendwie in Sinn gekommen, weil ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie fleckig und kaputt manchmal unser Gottesbild ist und vor allem auch unvollständig. Und was halt passieren kann, wenn wir falsch damit umgehen und selber versuchen, daran ein bisschen rumzuschmieren. Genau.
Genau. Wir haben, wie gesagt, in der Vorbereitung uns ja schon ganz lange darüber unterhalten. Also ich glaube, wir haben insgesamt 3-4 Stunden einfach nur geredet. Und uns ist aufgefallen, dass man an diesem Bild irgendwie auch ziemlich gut irgendwie festmachen kann, was überhaupt ein Gottesbild ist. Wir sind uns eigentlich ja alle einig, dass dieser Jesus wahrscheinlich, also das ist ja nicht der echte Jesus, aber da hat sich jemand die Gedanken gemacht, wie könnte dieser Jesus aussehen mit der Gestik, mit der Mimik, die dieser Jesus hat, hat er versucht, sein Bild von Jesus da irgendwie an dieser Wand zu verewigen. Und ich finde es so erstaunlich, dass es ja wirklich so ist, dass jeder von uns ein Bild von Jesus hat. Das habe ich eben in der Einleitung ja auch schon gesagt. Und das sieht bei jedem, das ist so ein interessanter Gedanke, jeder von uns hat wahrscheinlich ein bisschen anderes Bild von Gott als unser Nachbar. Wir können ja nicht in den Kopf des anderen reinschauen. Mir ist das in der Vorbereitung auch so klar geworden. Es ist, dass das Bild nur ein Abbild ist. Ich musste dann an meine Frau, an Connor denken. Selbst unter uns Menschen, wenn ich jetzt an Joel denke, ich könnte jetzt sagen, okay, Joel, der hat jetzt eine braune Hose, der hat einen schwarzen Pulli an und der hat halt dieses wunderschöne Lächeln. Aber das ist noch viel mehr. Und auch bei meiner Frau. So oft ist das so, dass man sie ist die Person, die ich am besten kenne und die mich wahrscheinlich auch am meisten kennt. Wir verbringen jetzt schon so viel Zeit miteinander. Mhm. Aber es gibt immer wieder diese Momente, wo man total erstaunt ist, wie, dass sie auf einmal vielleicht eine Sache sagt und denkt so, boah, hätte ich niemals gedacht, dass du so denkst. Das kann zum Positiven, aber zum Negativen sein. Ne? Oder dass sie auf einmal ja auch einfach irgendeine Sache macht, die ich vorher gar nicht kannte. Ein gutes Beispiel ist, ich erkenne sie oder ich lerne sie jetzt in der letzten Zeit als eine super fürsorgliche Mama kennen. Das war vorher gar nicht möglich, weil sie nie eine Mama war vorher. Aber so zeigt, ich denke, das ist auch ein richtig gutes Bild einfach für das, was wer Gott, wie das mit Gott und uns ist. Es gibt immer wieder Momente, wo Gott sich uns ganz neu zeigt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns dessen aber bewusst sind, dass es nur ein Abbild ist. Unsere Erlebnisse, selbst das, was wir in der Bibel lesen, das lesen wir, wir haben den Heiligen Geist, er spricht zu uns, aber trotzdem ist das immer nur ein Teil von dem. Es gibt noch ein, bleiben wir noch mal kurz bei dem Bild. Es kann aber auch sein zum Beispiel, wenn man sich ein Bild vorstellt, ich hatte das Bild einer Karikatur. Eine Karikatur bildet auch eine Person ab, aber oft ist das so, dass dann da halt besondere Merkmale der Person, zum Beispiel, was weiß ich, ich habe ein bisschen Segelohren, dann wird der Typ wahrscheinlich die Ohren so richtig übertrieben zeichnen. Und ich glaube, so ist das auch oft, dass wir das mit Jesus machen oder mit Gott. Dass da ein Abbild ist von Gott in unserem Kopf, aber wir zeichnen besondere Seiten von Gott super groß und Sachen, wo wir vielleicht noch nicht viel drüber wissen oder wo wir vielleicht auch wirklich nicht viel wissen wollen davon, weil es vielleicht uns unangenehm ist oder so, die zeichnen wir dann ganz klein. Und so projizieren wir eigentlich oft unsere Wünsche von Gott oder wie wir uns ihn halt einfach vorstellen, projizieren wir auf Gott und sagen, ja Gott, so bist du. Aber das muss eigentlich gar nicht so sein. Es gibt ein zweites Bild, das hat Helmut geprägt. Willst du vielleicht noch kurz was dazu sagen? Oder soll ich das machen?
Ja, ich kann da gerne an der Stelle kurz eingreifen. Ja, es ist auch so ein Bild, was uns in der Vorbereitung irgendwie beschäftigt hat. Wenn es um ein Gottesbild geht, dann ist irgendwie so dieses, ja, ich sag mal so dieses anschauliche Beispiel eines Bildes ganz, ganz passend. Und ich habe vor ein paar Monaten mal mir ein Puzzle gekauft, ich weiß gar nicht, was, ein Tausender oder was, habe das ein paar Abende mal zusammengepuzzelt. Und das Puzzle an sich, das stellt ja ein ganzes Bild dar, so ein ganzes Motiv. Da sind irgendwie Bäume drauf, da sind Häuser drauf. Ich glaube, es war so ein Ausschnitt von New York. Man sieht da so die Skyline und man sieht das Wasser davor. Und das Ganze insgesamt ist das Bild. Und da, wo wir anfangen, Gott kennenzulernen, ist es auch wie so ein Puzzle, wo wir anfangen zu puzzeln. Und beim Puzzle ist es so, im Puzzle gibt es immer wieder mal in vielfacher Ausführung. Und wenn die Leute dann anfangen zu puzzeln, dann fängt jeder in einer anderen Ecke an zu puzzeln. Und so kann es auch mit uns sein als Christen, dass wir Gott, wir glauben an den gleichen Gott, wir lernen den gleichen Gott in unserem Alltag kennen, wir haben alle die gleiche Bibel in der Hand, aber trotzdem sind die Erfahrungen, die wir mit Gott sammeln, unsere ersten, unsere zweiten, unsere dritten, die können unterschiedlich sein. Und so puzzeln wir manchmal an unterschiedlichen Stellen und merken plötzlich, dass vielleicht mein Mitchrist, dass er ein Stück weit irgendwie, wie Lukas es eben dargestellt hat, eine andere Vorstellung hat von Gott. Und das kann uns ein Stück weit irgendwie demütig machen, zu sagen, okay, meine Gottesvorstellung, das ist nicht das Nonplusultra. Daran bemisst es sich nicht, wie Gott ist. Und es schärft gleichzeitig irgendwie dieses Bewusstsein, jawohl, es ist eine spannende Reise und man darf gespannt sein, was für Puzzlestücke man von Gott, wenn man mit Gott unterwegs ist, noch alles kennenlernen wird.
Genau. Da kann ich gut einwerfen, nämlich mein Leben mit Gott. Ist ja auch so ein Weg gewesen, so ein Puzzleteil davon, wie ich mein Gottesbild erlebt habe. Am Anfang hatte ich ja gar kein Bild davon gehabt. Ich habe da nur einen Tag reingelebt und so.
Ja, du hast auch keinen christlichen Background.
Ja, ne? Ich hatte auch keinen christlichen Background. Dann ist halt dann die Familie Pagendam dann in mein Leben reingekommen. Dann habe ich so mehr und mehr erfahren, wer ist Gott, wie ist Gott ein bisschen. Hat mich auch interessiert gemacht. Ich habe mich dann auch, da hat mich dann Fabio mal eingeladen, zu Teenie zu kommen. Dann Teenie und Jugend hat mein Gottesbild richtig noch weiter verschärft, so aufblühen lassen. dann habe ich auch angefangen, die Bibel zu lesen. Das ist, habe ich dann auch andere Seiten von Gott erlebt. Auch schöne Dinge von Gott, aber auch Dinge, die auch ein bisschen unangenehm sind. Und dann noch fehlt noch das Leben mit Gott. Das ist noch von mir, bei mir noch, weil ich noch so ein frischer Christ bin, noch auf dem Weg noch. Und darauf freue ich mich aber auch.
Ja. Also ich finde das auch so cool. Also deswegen haben wir dich auch noch eingeladen mit uns in dieses Gespräch, weil ich finde, man sieht das auch an dir. Du hast das in der Vorbereitung so cool gesagt, das hast du jetzt eben nicht gesagt, aber wo wir uns darüber unterhalten haben, da hat, und was unser Gottesbild so ist, da hat Lars gesagt, mein Gottesbild war eigentlich die Familie Pagendam. So wie die Familie Pagendam ist. Und ich finde, das ist so ein Hammerzeugnis. Weil, hallo, das ist eine Person, die kennt Gott gar nicht. Und die sieht eine Familie, wie die miteinander umgehen, wie die Familienverhältnisse sind, worüber man spricht, was einen bewegt. Und das, und Lars hat von sich einfach so gesagt, das ist mein, so muss Gott sein. Also besser geht's wahrscheinlich gar nicht. Nein, aber ich finde das hat mich so ermutigt, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Genau. Aber so ist das, genau. Also was wir auch sagen, ich glaube, was man noch klarstellen muss, das hast du eben gesagt, dass unser Gottesbild, es gibt ein wahres Bild, so wie es da steht, ne? Da steht Truth, auf Deutsch Wahrheit. Es gibt ein Bild. Und was wir jetzt nicht meinen ist, das können wir jetzt auch falsch verstanden haben, was du gerade gesagt hast, okay, ja, jeder hat so sein Bild und alles ist schön. So ist es ja nicht unbedingt, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Also, wer gerne puzzelt, ich mag nicht puzzeln. Ich bin ehrlich, ich hasse das. Und wenn ich irgendwann, also wenn und die Mädels aus unserer Familie da alle am Puzzeln sind, dann bin ich mir mal so frustriert und nehme einfach irgendein Puzzleteil und stecke das in irgendeine Stelle, wo das halt vielleicht passen könnte. Ich mache das immer nur aus Witz, die holen wir dann auch immer raus. Aber so gehen wir halt auch oft um. Und das meinen wir jetzt nicht, ne? Dass wir jetzt irgendein Bild uns da zurecht puzzeln. Ne? Das meinen wir natürlich nicht. Wir reden ja gerade darum, wie sich das Gottesbild erweitert hat. Und ich habe auch eine Stelle aus der Apostelgeschichte mit. Es gibt nämlich in der Bibel einen Haufen von Geschichten, wo es Menschen gab, die ein bestimmtes Bild von Gott hatten, wo Gott ihnen aber begegnet ist. Und das hat die einfach total umgehauen. Die hätten niemals gedacht, dass Gott so wäre. Und eine Person davon ist Petrus. Petrus ist an dieser Stelle ja schon Christ. Jesus ist schon auferstanden, er ist schon im Himmel. Und Jesus hat ihnen ganz klar den Auftrag gegeben, dass sie in alle Welt gehen sollen, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und Gott sagt auch im Alten Testament an ganz vielen Stellen, dass er ein Gott ist, der für die ganze Welt ein Gott sein will und der die ganze Welt retten will. Aber Petrus ist als Jude aufgewachsen und die Juden haben das ganz klare Gottesbild, okay, wir sind Gottes Volk, Gott ist ein Gott der Juden und Gott ist, und du wirst auch nicht einfach so, du kannst auch nicht einfach Gott anbeten, sondern du musst dich mindestens an Regeln halten und eigentlich auch geboren sein oder du kannst dich dann halt noch so ein bisschen reinschmuggeln sozusagen. Und dann hat er eines Tages, betet er auf einem Dach und er hat eine Vision. Ich will die einmal kurz umreißen und dann noch an der Stelle lesen. Das ist so, dass er gerade betet und auf einmal kommt eine, vor seinem geistigen Auge sozusagen, kommt ein Tuch runter mit ganz vielen Tieren drauf. Reine und unreine, das war ja so kategorisiert. Und da kommt eine Stimme und die sagt, komm, schlachte und iss. Und da kommt dann die Erzählung, das ist Apostelgeschichte 11, Vers 6. Ich lese es einfach mal vor aus der Hoffnung für alle. Als ich genau hinsah, entdeckte ich darin die unterschiedlichsten Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, von Kriechtieren und Vögeln. Ich hörte eine Stimme, die mich aufforderte, Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, widersprach ich, sagt Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas gegessen, was in Moses Gesetz als unrein bezeichnet wird und verboten ist. Aber die Stimme vom Himmel sprach noch einmal, wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht für unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang, dann wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Für uns klingt das jetzt vielleicht so ganz komisch, aber Petrus weiß in diesem Moment ganz klar, dass Gott da zu ihm spricht und es kommt dann kurz danach die Situation, dass Menschen zu ihm kommen und ihn einladen, zu einem Heiden zu gehen, also zu einem Mann, der nicht Jude war, Er erzählt denen von Jesus und dieser Mensch und sein ganzes Haus, so steht das da, bekommen den Heiligen Geist und werden zu Christen. Und das hat sein Bild von Gott total umgehauen. Total erweitert. Er war eingeschränkt und das hat sein Gottesbild ja, wie gesagt, total erweitert.
Ich habe noch einen Gedanken dazu. Ich finde das so heftig gerade, wie Gott unser Gottesbild über so viele verschiedene Wege irgendwie verändert. Zum Beispiel bei Petrus kommt halt so ein ganzes Tuch runter und Lars sieht halt einfach so eine Familie Pagen da. Und so lässt sozusagen Gott das Gottesbild von Lars sozusagen ganz anders erscheinen. Und das finde ich heftig, so dass sozusagen damals und auch heute Gott immer wieder uns überrascht und sich sozusagen, oder sein Bild in unseren Köpfen immer wieder sozusagen verändert.
Ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, ist, das ist ja dabei, dass wir Gott, ich glaube, nie ganz begreifen können. Wir haben das eben schon in den Versen gehört. Ich will trotzdem noch mal einen vorlesen. Psalm 145, Vers 3, da sagt der David: Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Wir haben hier jetzt ein Bild von einem Puzzleteil, das schon fast fertig ist. Das soll uns aber, glaube ich, nicht täuschen, das wollen wir auch nicht sagen. Ich glaube, das ist so, dass egal wie sehr wir forschen und egal wie gut wir Gott kennen, wird es immer noch Bereiche geben, wo er sich uns ganz neu und auf eine neue Art irgendwie offenbaren kann. Genau, aber wir müssen weiter sprechen, weil sonst läuft uns die Zeit davon. Also,
einen Moment noch.
Ja, sag.
Ich habe dazu auch noch einen interessanten Gedanken.
Ja.
Weil zu dem Thema ist mir in der Vorbereitung auch irgendwie aufgefallen, dass Jona eigentlich eine richtig interessante Geschichte dazu ist, weil ich finde, an der Geschichte von Jona sieht man richtig, dass Gott sich halt bemüht, dein Gottesbild, wenn das falsch ist, zu verändern, weil Jona, der zieht ja los und haut vor Gott ab, weil er Gott wahrscheinlich so als einen schlechten Arbeitgeber sieht, der ihm halt irgendeine Arbeit aufbrummt, die er nicht gerne tun will. Und dann haut er ab. Und Gott bemüht sich halt trotzdem darum, dass Jona halt in seinem Plan mitwirkt. Und bemüht sich dann halt später, als Jona schon in Ninive war, darum, dass Jona halt erkennt, was Gott eigentlich mit ihm vorhat und was eigentlich seine Persönlichkeit ist.
Ja, das ist eine spannende Geschichte, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn es darum geht, sein Gottesbild zu korrigieren, da passt das sehr gut, da können wir gleich nochmal einhaken. Was mir so eben noch durch den Kopf schoss, Lars, wo du sagtest, dass sein Gottesbild in erster Linie von der Familie Pagenheim geprägt wurde, ich finde, das ist eine sehr große Verantwortung, die wir als Kinder Gottes in dem Moment tragen, wo wir in die Welt hinausgehen und Menschen Gott nicht kennen, was denken die über Gott? Das werden die in erster Linie wahrscheinlich daran festmachen, wie sie uns begegnen, und das finde ich jetzt auch, also auch eine große Verantwortung und eine Aufgabe für uns. Genau, ja, Luca sagte schon, wir müssen weiter. Ich hab gerade den roten Faden verloren, weil es so schön war, euch zuzuhören. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir irgendwie die Brücke hier schlagen. Genau, aber es ging uns im ersten Punkt irgendwie darum, dass man einfach mal diesen Gedanken schärft, dass unser Gottesbild immer unvollständig ist und dass wir versuchen, das Schritt für Schritt irgendwie Puzzleteile zu ergänzen und das Gottesbild zu erweitern. Ich glaube, den Bibelfest sind wir übersprungen, ne?
Ich habe den gerade gelesen.
Achso, Entschuldigung. So viel zum Thema Zuhören. und der zweite Punkt, der uns irgendwie in der Vorbereitung wichtig wurde, war dieser Gedanke von, dass wir unser vorhandenes Gottesbild vertiefen soll. Also heißen, dass uns irgendwie bewusst wird, dass Gottes Eigenschaften, Gottes Wesenszüge manchmal viel intensiver sind, als unsere Vorstellung das hergibt. Mir ist in der Vorbereitung so ein Beispiel in den Gedanken gekommen. Wenn ich mir zum Beispiel bewusst mache, dass Gott ein kreativer Gott ist. Gott ist eine kreative Person, hat die ganze Welt geschaffen. Und wenn wir durch diese Welt gehen, dann kommen wir an viele Orte, die schön aussehen. Beispielsweise irgendwo im Wald, wir kommen an einen größeren Teich. Und wir sehen so diese Szene, gerade vielleicht jetzt so im Herbst, wo die Bäume noch so schön, die Blätter so gelbbraun werden. Und wir genießen einfach den Moment und diesen schönen Anblick, und vielleicht kommt auch sogar in uns der Gedanke hoch, boah Gott, du bist echt wunderbar, du bist kreativ. Du hast schöne Seiten und du lässt das auch in deiner Schöpfung irgendwie, lässt du das wiedererkennen. Das ist so das Aussehen an der Stelle, was uns so ergreift. Aber Gottes Kreativität geht viel, viel weiter. Wenn wir in den nächsten paar Monaten mal irgendwie Frost kriegen und uns die Teiche zufrieren, dann wird sich oben an der Wasseroberfläche wird sich plötzlich, also wird der Teich zufrieren und unten nicht. Und das ist bei gar nicht so vielen also Elementen, chemischen Elementen in der Welt so, dass die, wenn sie immer kälter werden, so wie es beim Frieren halt passiert, dass die sich letztendlich nicht immer weiter zusammenziehen. Ne? Also so kennen wir ja von uns, wenn es uns kalt wird, dann ziehen wir uns zusammen. Das machen tatsächlich auch, also die Bestandteile, die chemischen Bestandteile in der Welt so, dass sie immer kleiner werden und dann geht die Dichte hoch und dann werden die immer schwerer. Und bei Wasser ist das umgekehrt. Bei plus 4 Grad kippt so dieses Verhalten, da fängt Wasser wieder an sich auszudehnen, wird wieder größer, wird in Anführungsstrichen leichter. Deswegen schwimmt Eis oben. Da denken wir gar nicht drüber nach. Das verstehen wir vielleicht gar nicht so von der Physik, die dahinter ist. Aber Gott kümmert sich auch um solche Dinge. Auch in solche Dinge spielt seine Kreativität hinein. Und das bedeutet, dass man im Winter dann über so einen Teich gehen kann, der ist zugefroren. Aber unten sind die Fische, die sind nicht eingefroren. Die leben weiter, die schwimmen da irgendwo am Boden des Teiches rum. Und als ich mir das so bewusst gemacht habe, habe ich gedacht, so, boah, jawohl. Also ich weiß ja, Gott ist kreativ. Aber dass er so kreativ ist, dass er so vieles bedenkt, noch viel mehr, als ich je ahnen werde, das finde ich spannend. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Dingen so, dass Gott in seinen Wesenszügen, in seinen Eigenschaften viel intensiver ist, als unsere Vorstellung es sein kann. Und wir wollten zwei Eigenschaften an der Stelle einfach mal rausgreifen und die kurz beleuchten, die vielleicht auch auf den ersten Blick ein Stück weit irgendwie gegensätzlich auf uns wirken. Und zwar sind das die Eigenschaften Gottes von Liebe und Heiligkeit. Ich denke, es geht uns allen so, wenn wir über einen liebevollen Gott nachdenken, über einen Gott, der uns liebt, und der das tief in seinem Herzen hat, dann klingt das für uns irgendwie so warm und nahbar. Das ist ein Gott, bei dem wir gerne sein wollen und wo wir auch das Gefühl haben, dass Gott uns gerne bei sich haben will. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Gott ein absolut heiliger Gott ist, ich weiß nicht, was das welche Assoziation das bei euch irgendwie wachruft, aber für mich klingt das ein Stück weit irgendwie so distanzierend, fast schon das, also jawohl, Gott ist höher als ich, aber auch irgendwie so entfernt und unnahbar. Er ist heilig, er ist perfekt, er ist irgendwie unnahbar. Aber Gott ist tatsächlich beides. Gott liebt uns nicht ein bisschen, sondern Gott liebt jeden Einzelnen hier in diesem Raum bis aufs Letzte. Und deswegen lässt sich Gott seine Liebe auch extrem viel kosten. Mhm. Das Bild mit der Hand Jesu stellt es sehr gut dar. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen drauf. Und auf der anderen Seite ist Gott nicht ein bisschen heilig, sondern Gott ist absolut heilig. Mhm. Und deswegen akzeptiert Gott nicht die allerkleinste Sünde. Also es ist echt beides. Gott ist in beiden diesen Eigenschaften irgendwie absolut. Er liebt viel tiefer, als wir es uns vorstellen können. Und er ist auch viel heiliger, als wir uns das vorstellen können.
Ich habe noch was. Noch bei kreativ. Also dass Gott so kreativ ist, kann man auch sagen, wenn man kreativ ist, ist man auch richtig schlau. Also das ist, glaube ich, der größte, der schlauste Wesen, was es im Universum, egal wo es gibt. Hm. Und er zum Beispiel wie wir hier sitzen, der hat irgendwelche Möglichkeit gegeben, dass wir hier vorne sitzen. Beispiel ich habe gesagt, ich gehe nicht nach vorne. Nee, ich gehe nicht nach einem Sonntag in die Kirche, setze mich nach hier hin, vor auf der Bühne und rede über Gott, wenn Menschen, die da überall rumsitzen, viel klüger sind, viel besser in der Theologie, in der Bibel drin sind als ich. Mhm. Und dann hat Lukas irgendwie gesagt, ja, du bist, deine Geschichte ist so interessant, so, hat mich so aufgemuntert, dass ich dann gesagt, ja, okay, dann mache ich das. Aber ich hätte mir das nie träumen lassen können, dass er das macht, also dass Gott mich hier vorne hinsetzt. Das ist
der rennt heute noch Wunder, ja?
Wer weiß. Ja, aber ist ein schönes Beispiel. Also du, Lars, du kennst ja Gott schon so weit, dass du sagst, okay, es gab immer wieder Momente, wo Gott mich überrascht hat. Und du konntest schon damit rechnen, dass Gott dich überraschen wird immer wieder in deinem Leben. Aber so wie du es schön dargestellt hast, so also diese Vorstellung, dass du dich mal auf die Bühne traust und der ganzen Gemeinde irgendwie zuhören lässt, wie du über Gott redest, über deine Geschichte mit Gott. Ich glaube, das konntest du dir nicht vorstellen, so hast du uns das in der Vorbereitung erzählt. Ja, das ist spannend und schön.
Das denke ich dann immer an Robert, wie er immer so gesagt hat, ja, ich werde der Erste, Jugendleiter, der nicht Ältester wird, ja, du wurdest jetzt Ältester. Es ist ja, genau so ist das Gleiche.
Aber ich finde auch, bei Gott ist es oft so, dass es halt nicht nur so Sachen sind, mit denen, die wir nicht erwartet hätten, beziehungsweise wo wir denken so, boah, krass, sondern ganz oft ist es halt auch so, dass so Sachen kommen, die wir nicht verstehen und Erlebnisse mit Gott, wo wir so sind so, hä, was soll das jetzt? Und das ist halt auch irgendwie so sinnbildlich für Gott so mäßig. Wir sind in Situationen und wir verstehen sie nicht und dann gucke ich ein Jahr später sozusagen zurück auf die Situation und bin so, Alter, wie gut geführt und wie viel Erkenntnis ich daraus gezogen habe und hey Gott, was ein Segen, so danke dir, damals war das übelst hart, aber du hast mich da durchgetragen und jetzt kann ich da voll von profitieren. Und in so welchen Situationen, ich finde, da habe ich auch meinen Lieblingsvers. Ich weiß nicht, wolltest du den lesen?
Ja, oder? Kann ich gerne machen, wenn du mir die Stelle sagst.
Römer 5, Vers 3. Da geht es halt darum, dass der Autor sozusagen, ich meine, lies erstmal den Vers, dann kann ich das besser erklären.
Ja, spul gerne vor, ich suche noch gerade.
Dass halt sozusagen es Situationen gibt und die Situationen stärken uns Charaktereigenschaften, obwohl wir eigentlich denken, dass die Situationen uns schwächen.
Also Römer 5, Vers 3 hat es gesagt.
Genau, 3 bis 6 oder 3 bis 5, ja.
Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewegt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und Vers 6 wäre dann, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben.
Genau, das finde ich halt so heftig, dass halt Gott uns nicht nur einfach flasht, sondern dass halt Gott einfach für uns da ist und uns durchträgt und am Ende uns auch die Erkenntnis schenkt und dann eben diese Bewährung und Dankbarkeit. Und das halt auch immer so, immer in so kleinen Maßen oder in kleinen Dosen, die sich, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen steigern. Also in Korinther steht, Gott lädt uns nichts auf, was wir nicht tragen können. Das heißt, wir lernen aus jeder Situation und werden halt immer stärker und kommen halt dadurch immer näher zu Gott.
Ja, boah, danke für ihn. Ja, zu den Begriffen, die ich eben in den Raum geworfen habe, zu Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit. Ich wollte gerne jeweils ein biblisches Beispiel kurz nennen. Ja, ich muss mich echt kurz fassen, aber das schaffen wir. Und zwar, wenn wir über Gottes Heiligkeit nachdenken, ich glaube, so ein biblisches Buch, was uns da sofort einfallen würde, habt ihr einen Vorschlag, was würde euch einfallen, wenn es um Gottes Heiligkeit geht?
Offenbarung.
Offenbarung, danke. Das ist das letzte Buch der Bibel, genau. Das ist so ein Buch, wo wir ja sehr mächtige Beschreibungen haben von den Bildern, die dort gebraucht werden, von den Worten. Vieles schwer zu verstehen. Aber auch wenn man vieles nicht versteht, es manifestiert sich irgendwie so dieses Bild von einem Heiligen, von einem starken Gott, der letzte Gerechtigkeit schafft und der die Geschicke der ganzen Welt in der Hand hält. Da wollte ich jetzt aber gar nicht tiefer drauf eingehen, sondern ich wollte das erste Buch der Bibel nehmen und mit uns kurz in 1. Mose reingehen. Und zwar geht es da, wie ich finde, um eine Situation, wo zum ersten Mal Gottes Heiligkeit in seiner Absolutheit wirklich schön irgendwie auch zu sehen ist. Und zwar geht es im Garten Eden. Da hatten Adam und Eva, war alles perfekt, Gott hat alles gut geschaffen. Und in diese perfekte Situation hinein gibt Gott denen ein einziges Gebot. Das wollte ich uns mal vorlesen, 1. Mose 2, 15 bis 17. Da sagt Gott, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und das hat mich echt irgendwie nochmal nachdenklich werden lassen. Adam und Eva, die haben jetzt nicht irgendwie so eine ganze Reihe von Fehlern hingelegt, wo Gott irgendwann gesagt hat, so, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir hier einen Punkt. Jetzt vertreibe ich euch aus dem Garten Eden. Es war dieses eine Gebot nur, was Gott von denen eingefordert hat. Ansonsten hat er denen allen Freiraum gelassen, den es gab. Und als Adam und Eva dieses eine Gebot übertreten haben, hat Gott das nicht durchgehen lassen. Und das zeigt mir auch einfach, dass Gott Sünde nie durchgehen lässt. Gott ist absolut heilig. Und das finde ich, das sieht man an diesem Beispiel ganz schön, dass Gott einfach Sünde, auch die kleinste Sünde, weder von der Intensität oder Art der Sünde, der Größe der Sünde, weder von der Anzahl irgendwie das zulässt, aufgrund seiner Heiligkeit. Und wenn ich auf mich gucke, wer es mir nicht glaubt, kann gerne meine Frau fragen. Ich habe noch jede Menge Sünde an mir. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal so, wenn wir uns das bewusst machen, dass Gott absolut heilig ist, dann schafft das irgendwie ein Stück weit Distanz. Irgendwie fühlt sich Gott dann gefährlich an und wir gehen innerlich irgendwie auf Distanz, weil Gott ist heilig, ich bin unheilig, Gott ist perfekt, ich bin unperfekt. Und das sollte uns letztendlich aber, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, nicht irgendwie von Gott distanzieren, sondern es sollte uns einfach in Anbetung bringen, in dem Bewusstsein und in der Feststellung, boah, Gott ist so viel größer und auch in der Größe absolut perfekt, perfekt und heilig. Genau, eine zweite Situation oder zwei andere Bibelstellen, wo es dann um die Liebe Gottes geht, das wäre so im Prinzip vom Gefühl her so ein bisschen eine gegensätzliche Eigenschaft, wenn man so möchte. Wer wäre da das heftigste Beispiel für Liebe?
Jesus.
Jesus, hier, guck, da einer, der hat aufgepasst. Alter, krass. Genau, also die schwierigste Frage hast du heute schon mal geschafft. Nee, aber es ist tatsächlich so. Also wenn man sich die Person Jesu anschaut, dann ist das irgendwo so der Ort, wo Gott seine Vaterliebe, überhaupt seine Liebe, am heftigsten zum Ausdruck bringt. Zwei Bibelstellen habe ich uns mitgebracht. Einmal Johannes 3,16, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also wo Johannes sagt, es war letztendlich die Liebe Gottes, die Gott dazu gebracht hat, dass er bereit war, einen so hohen Preis zu bezahlen, nämlich seinen Sohn Mensch werden zu lassen, ihn von den Menschen einfach runtermachen zu lassen, ihn aufs Übelste erniedrigen zu lassen und dann auch noch für die Menschen sterben zu lassen. Dinge, die wir auch manchmal gar nicht so bis in die Tiefe hinein verstehen, wo wir aber sehen, boah, es ist Gott. Also Gott hat so eine tiefe Liebe in seinem Herzen, uns Menschen gegenüber. Und zwar nicht den Guten, den Richtigen, die Menschen, die gut performen oder die aus dem richtigen Elternhaus kommen oder die ein richtiges Gottesbild haben vielleicht, sondern allen Menschen gegenüber. Das bringt dieser Vers richtig schön zum Ausdruck. Und ja, die andere Bibelstelle ist aus Römer 5, Vers 6 haben wir eben aufgehört. Finn, jetzt geht es bei Verse 7 und 8 weiter. War auch nicht abgesprochen, aber passt tatsächlich sehr schön. Eben habe ich noch Vers 6 gelesen, ich lese mal jetzt von 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und jetzt fängt Paulus so ein bisschen an, so ein Gedankenexperiment zu machen. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist so ein Punkt, wo man schön sieht, dass Gott nicht nur ein Stück weit liebt, nicht nur unter bestimmten Bedingungen liebt, sondern dass Gott einfach Liebe im Herzen hat, die bedingungslos ist, die grundsätzlich ist, die so unendlich tief ist, dass er selbst Menschen, die in Auflehnung oder in Ablehnung ihm gegenüber leben, dass er denen mit allem Nachdruck versucht, einen Weg aufzutun, wie diese Menschen wieder mit ihm in eine Beziehung kommen können. Mhm. Und das lässt Gott sich extrem viel kosten. Ja. Ja, das hat das für mich einfach irgendwie so schön gezeigt, dass Gottes Liebe echt so intensiv ist.
Genau, ich glaube, also auch gerade in der Vorbereitung haben wir über diesen Punkt ganz viel geredet. Dass es halt in der Bibel ganz viele Stellen gibt, die sich auf den ersten Blick nicht wirklich miteinander vereinbaren lassen. Also aus menschlicher Perspektive auf jeden Fall. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo gerade wenn es darum geht, dass Gott heilig ist, auch ganz klar Konsequenzen aufzeigt. Und dann auch treu ist seinem Wort gegenüber und dann auch die Konsequenzen dann irgendwann sozusagen durchsetzt. Und ich finde, dass es wir haben da leider auch keine Zeit, also da allein hätten wir schon 2 Stunden drüber reden können, aber ich fand das so gut zu wissen, dass halt bei der ganzen Sache, gerade wenn es darum geht, dass Gott ein Gott ist, der halt auch Konsequenzen aufzeigt, ein Gott ist, der das immer maßvoll tut. Und auch seine Liebe, da müsste man aber eigentlich sagen, dass es nicht maßvoll ist, sondern das Maß fließt ja über bei ihm. In Jesus vereinen sich ja diese beiden Eigenschaften so perfekt. Und das finde ich so Hammer, dass er auf der einen Seite halt heilig ist, auf der anderen Seite auch total liebevoll. Was ist los?
Ich gucke mal.
Ach so. Okay. Aber ja, ich glaube, das ist halt super wichtig, dass wir uns auch manchmal einfach die Zeit nehmen, wenn wir halt zwei Eigenschaften sehen in der Bibel, die vielleicht nicht auf den ersten Blick aus menschlicher Perspektive vereinbar sind, dass wir da uns auch wirklich die Zeit nehmen, wie du es auch gesagt hast, zu vertiefen, in dem Sinne, dass wir graben, um zu schauen, okay, wie sind die denn miteinander vereinbar? Und ich finde, das ist so ein, wie gesagt, so ein cooles Beispiel, wo das halt in Jesus halt passiert. Ne?
Es ist halt auch irgendwo so, Gott ist halt in jedem Bereich 100%. Also, ob es jetzt halt sozusagen Gnade, Zorn, sonst was ist, Gott ist überall 100%. Und ich glaube, das ist es, was wir halt nie wirklich so auf Erden hier verstehen werden, wie das gehen kann, dass man überall sozusagen 100% ausfüllt. So.
Ja. Ja, das habe ich mir halt auch irgendwann gedacht, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe für mich persönlich, ne, wenn ich in Anführungsstrichen mich mit Gott vergleiche, dann stelle ich fest, dass meine Abneigung gegenüber Sünde bei weitem nicht so stark ist wie Gottes Abneigung gegenüber Sünde. Da lebt Gott diese Eigenschaft viel, viel tiefer. Auch wenn ich manchmal Sünde gegenüber Abneigung habe, vor allem wenn sie vom anderen passiert. Aber auf der anderen Seite liebe ich auch nicht so heftig, wie Gott es tut. Mhm. Ne? Also Gott ist in diesen beiden Eigenschaften, ist er echt absolut. Mhm. So wie du sagtest, 100%. Mhm. Und das Schöne ist, und das können wir auch jedem hier in dem Raum sagen, dass du wissen darfst, dass Gott jeden Menschen liebt. Ich glaube, manchmal sind wir uns da irgendwie, je nachdem, was in unserem Leben so passiert, was in unserem Herzen los ist, sind wir uns manchmal gar nicht mehr so sicher, ob Gott mich liebt. Und diese Zusage, das können wir mitnehmen. Wir dürfen wissen, dass wir einen Gott glauben, der von sich selbst sagt, dass er Liebe ist und dass er jeden Menschen liebt, so wie er ist. Er lässt uns Menschen nicht so, wie wir sind, aber er nimmt uns so an, wie wir sind. Genau, also das könnt ihr für euch persönlich an der Stelle auch mitnehmen.
Jetzt muss ich leider eingrätschen. Wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Jetzt haben wir ja dran so gedacht, ja, also drüber geredet, Gottesbild ist falsch und so. Warum ist es so schlimm, ein falsches Gottesbild zu haben? Klär mir das mal.
Oh, das ist eine gute Frage. Warum ist es?
Ich kann darauf antworten. Okay, das ist ein Gedanken dazu, der sich mit unserem Fresko von vorn vereinbaren lässt. Weil ich finde, das ist irgendwie ein gutes Beispiel, wo man halt sehen kann, was passiert, wenn man halt an seinem Gottesbild rumfuscht. Oder, also es gibt im Deutschen so ein schönes Wort, das heißt verschlimmbessern. Also wenn man halt versucht, etwas besser zu machen, aber im Endeffekt wird es eigentlich nur noch schlimmer. Und ich finde, das zeigt irgendwie gut, dass wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dass das Ergebnis dann halt hinterher nicht wirklich schön wird und dass es mitunter halt auch gefährlich werden kann.
Und wie kann man das erkennen, dass man ein falsches Gottesbild hat?
Ja, also ich glaube, Erkenntnis ist da immer so ganz schwierig. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, dass wir halt sagen, wir lassen Gott in unser Leben rein und Gott arbeitet dann an unserem Gottesbild. Nicht wir verändern Gottesbild, sondern wir sagen, Gott, ich kann es nicht, ich werde dich niemals ganz verstehen, ich werde dir nie gerecht werden, ich bin heftiger Sünder, komm in mein Leben, fülle 100% in mir aus, lass sozusagen alles andere wegsterben, alles andere, an was ich mich sozusagen festhalte, was halt über dir steht, und arbeite du einfach an mir.
Ja.
Und sozusagen, also da habe ich auch so ein kleines Erlebnis, wo ich mal denke, so, wenn wir Gott in unser Leben lassen, dann macht er dann halt auch. Wir waren jetzt im Urlaub und ich habe mir gedacht, so, ja Gott, oder meine Gedanken waren halt, man hat natürlich jetzt in so einer christlichen Bubble nicht so viel mit Nichtchristen zu tun, also christliche Schule, christlicher Verein und so weiter. Ich habe mir gedacht, so ja, es war halt so ein großer Hotelkomplex. Gott, zeig mir noch eine Person, wo ich hier irgendwie ein Zeugnis sein kann. Und über die ganze Woche hinweg bin ich in kein Gespräch mit irgendwem gekommen. Und dann am letzten Abend habe ich mit einem Typen aus Bremen Billard gespielt. Und wir haben 5 Stunden lang über den Glauben geredet. Und ich war so, Alter, krass. So, wenn ich halt sozusagen sage, Gott, hier, ich bin dein Knecht, ich bin dein Diener. Ich nehme an, was du mir sozusagen gibst. Wir müssen uns gar nicht sozusagen darum sorgen, dass wir irgendwie Gottes Bild selber verändern oder dass Gott sozusagen in uns wirkt. Gott macht das schon. Wir können nur halt sagen, ja oder nein. Und das finde ich so heftig.
Wenn wir aber, ja, ist richtig. Aber wenn wir jetzt so einen Tunnelblick haben dafür, dass wir selbst nicht realisieren, dass wir halt ein falsches Gottesbild haben, können vielleicht auch die Ältesten uns darauf hinweisen, dass wir vielleicht jetzt ein falsches Gottesbild haben. Und dann komme ich noch auf meine andere Frage. Wie können wir das am besten korrigieren? Mhm. Also die Ältesten weisen uns darauf hin, aber die können uns dann auch eine Stütze sein. Oder wir holen uns einfach eine Stütze, die wir halt dann uns einfach offenbaren.
Ja, jetzt versuche ich mal zu sortieren. Also zu deiner Frage, können die Ältesten uns da weiterhelfen? Ich glaube, unsere Ältesten werden sich nicht dagegen wehren, wenn jemand mit Fragen zu Gott zu ihnen kommt. Also von daher eine herzliche Einladung da auch. Vielleicht gibt es echt tatsächlich Menschen, die bestimmte Dinge an Gott nicht verstehen und die da am Struggeln sind. Mhm. Eine herzliche Einladung zum einen, ja, unsere Ältesten mal zu fragen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Eine andere Einladung, auch mal untereinander über Gott zu reden, so wie wir es heute Morgen versuchen, ein Stück weit da in den Austausch zu kommen, weil wir ja gesagt haben, beim Bild des Puzzles geblieben, wir puzzeln vielleicht an unterschiedlichen Ecken und mal vom anderen Gottes Erfahrung in Anführungsstrichen mit abzugreifen. Wenn man vielleicht in einer schwierigen Situation ist und Gott überhaupt nicht versteht, mit jemandem zu sprechen, der auch mal in einer schwierigen Situation war, von dem wir es wissen, und von ihnen dann zu lernen, wie ist Gott mit dir durch diese Zeit gegangen? Wie hast du Gott da kennengelernt und wie kann Gott wie kann ich jetzt in dieser Zeit, wo ich Gott nicht mehr verstehe, trotzdem an Gott festbleiben? Wie kann ich mein Glauben festhalten, obwohl ich gerade sehr herausgefordert bin? Also da kann man auch mit anderen Christen ins Gespräch kommen. Mhm. Und ja, last but not least, Lars, die Bibel ist immer so die beste Adresse, die zuverlässigste Adresse und auch die umfassendste Adresse. Ich habe einen Bibelvers, hatte ich mir in der Vorbereitung aufgeschrieben, Psalm 119, Vers 105, ein sehr bekannter, aber sehr schöner Psalm. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich habe das persönlich auch schon immer wieder kennengelernt, dass ich manchmal in Situationen die Bibel aufgeschlagen habe und Gott hat direkt in mein Leben gesprochen. Manchmal war es aber auch so, dass man teils Fragen irgendwie jahrelang bewegt und irgendwann stolpert man über eine Bibelstelle, die man schon 10-mal gelesen hat, aber man versteht plötzlich die Bibelstelle aus einer ganz anderen Perspektive und es tut sich einem was auf. Man versteht plötzlich mehr. Und genauso geht es mir in meiner Beziehung zu Gott, dass immer wieder ich über Verse, über Stellen in der Bibel, die ich lese und darüber stolper und mir das bewusst mache, ich Gott manchmal mehr kennenlerne. Und sich mein Bild von ihm ein Stück weit immer mehr vervollständigt. Na, ist es halt so wie bei diesen Bibelversen, ne? Ich meine, damals waren es Laternen, heute sind es Taschenlampen. Manchmal sieht man auch so die nächsten paar Meter. Und was noch alles kommt, das weiß man manchmal gar nicht.
Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt uns so gut darum unterhalten, über das Gottesbild. Können wir unser Gottesbild so vervollständigen, dass wir auch wissen, wenn Gott mal etwas in unserem Leben etwas macht, dass wir halt auch genau wissen, ja, jetzt geht's mich dort lang und dort lang. In diesem Wegen schlägst du mich ein. Funktioniert das? Gibt's das?
Dass man also weiß, also dass man sein Gottesbild vervollständigt am Ende des Lebens, dass man halt sagen kann, so, ich habe Gott komplett verstanden.
Ja. Ja, keine Ahnung, sagt mir es.
Nö.
Das war theologisch sehr schön hergeleitet, Joel, das hätte ich an der Stelle so gar nicht erwartet. Ja, das war die Antwort. Nein, also wir haben es ja auch schon zu Beginn gesagt, es ist tatsächlich so, dass wir, und das ist auch schön, und es ist am Ende des Tages in Anführungsstrichen sogar klar, also Gott ist, wenn wir sagen, Gott ist größer als unsere Vorstellungskraft, dann werden wir Gott nie bis zum Schluss begreifen, in seiner Größe und Vollkommenheit. Und Ich persönlich habe es auch so erlebt, dass ich Phasen hatte, wo ich, und es, ich kann mich erinnern an eine Phase, die ist mir bis heute noch sehr klar vor Augen, wo ich über Jahre am Struggeln war und letztendlich Gott gefragt habe, Gott, warum bin ich in dieser Situation? Warum hast du das zugelassen? Mhm. Es waren Umstände, die ich nicht so verändern konnte, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise Schaden anrichten würde, für mich oder für andere Menschen. Und das zog sich über Jahre. Und ich habe irgendwann aus Verzweiflung, kann ich mich erinnern, zu, zu, zu Gott gebetet und du hast zu Gott geschrien und Gott gefragt, Gott, du kannst alles machen. Warum machst du es dann so? Warum machst du es so, dass ich echt, ich habe zwei Möglichkeiten und beide sind einfach verkehrt. Und ich sah für mich keinen Ausweg. Und irgendwann hat Gott mich da rausgeholt und diese Phase hat mich viel gekostet, muss ich zugeben. Und ich weiß bis heute nicht, um ehrlich zu sein, wofür das Gott gemacht hat. Aber ich bin trotzdem ruhig drüber, weil ich an ganz, ganz vielen anderen Stellen meines Lebens erlebt habe, wie Gott echt sehr in Situationen, wo man einfach gemerkt hat, boah, das ist okay, jetzt geht es so Schritt links, Schritt rechts. Man merkt einfach, wie Gott führt, wie Gott Dinge zusammenführt, wo man für gebetet hat und Gott macht Türen auf, Gott schenkt Möglichkeiten. An ganz unterschiedlichen Stellen des Lebens, mitunter deswegen bin ich mit Vanessa verheiratet, aber da sieht man einfach, Gott sorgt für uns. Und dieses Bewusstsein schenkt einem eine Ruhe zu sagen, okay, auch wenn es Dinge in meinem Leben gibt, die ich noch nicht erkläre, nicht erklären kann, oder Gottes Handeln, was ich nicht erklären kann, wo es einfach letztendlich bedeutet, mein Gottesbild ist noch nicht so vollständig von Gott, als dass ich das erklären könnte, dann macht mich das trotzdem ruhig. Ja. Man sieht das auch bei Hiob schön, wäre jetzt auch wieder so ein zeitlicher Sprenger, Hiob hier nochmal zu skizzieren.
Eigentlich wollten wir noch Hiob komplett durchlesen.
da habe ich auch noch einen Gedanken. Ich finde es einerseits schade, dass wir halt Gott nie wirklich verstehen können, aber auch einerseits irgendwie auch cool, weil du weißt halt, was passiert, ja okay, dann passiert das und das, sondern das ist auch irgendwie so ein Überraschungsgeschenk von Gott. Du weißt halt nicht, was passiert, aber Gott weiß es und es kann natürlich vielleicht ein bisschen blöd für dich sein, aber dann für jemand anderes gut, aber es könnte auch sein, dass es für dich gut ist, und für das andere auch gut. Also es gibt so viele Dinge, die Gott darauf beachtet und macht, dass wir eigentlich immer eigentlich so ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Gott überrascht mich einfach. Das ist echt cool.
Ja, das ist vielleicht auch ein schöner Schlusssatz,
genau,
an der Stelle.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Eigentlich hatten wir noch den Wunsch und die Idee, jetzt gucke ich, es ist 11:11 Uhr, dass ihr als Gemeinde auch, einzelne von euch, mit uns irgendwie teilt, wo sich euer Gottesbild verändert hat. Wir haben letzten Sonntag ja bewusst diese Fragen mit auf den Weg gegeben, dass ihr auch gedanklich schon diesen Gottesdienst im Herzen ein Stück weit vorbereitet. Und wir haben auch eine sehr provokante Frage mit auf den Zettel geschrieben, nämlich, was störte dich an Gott am meisten? Das impliziert ja schon irgendwie so die Vorstellung, ach so, okay, es gibt Dinge an Gott, die mich stören dürfen. Und wir haben diese Frage bewusst gestellt, einfach vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, ja, uns geht es oft so, dass wo wir mit Gott unterwegs sind und Gott Dinge zulässt oder Gott Dinge tut, die wir nicht verstehen. Und da sind wir bei dem Beispiel, was du vorhin sagtest mit dem Jona. Der Jona hatte von Gott ganz klar die Aufgabe, geh nach Ninive und predige den Strafgericht. Und er hat sich gedacht, aha, wenn ich den predige, die werden bestimmt Buße tun, also sie werden umkehren. Und so wie ich meinen Gott kenne, der wird gnädig sein. Der wird also den Heiden, für Jona waren das Heiden, also nicht Israeliten, nicht zu seinem Volk gehörige, der wird denen gnädig sein. Und das wollte er nicht, so sehr nicht, dass er abgehauen ist. Und Gott hat gesagt, nee, das lasse ich nicht durchgehen, du kommst schön zurück, ich habe da eine Aufgabe für dich. Und er hat sich geärgert an Gott. Und so kann es sein, dass wir uns manchmal an Gott ärgern, vielleicht manchmal sogar, ich weiß nicht, aus unserem falschen Herzen heraus, oder aber auch, weil wir Gott nicht verstehen. Und dann ist es letztendlich, also das war nicht der Sinn der Frage, dass wir sagen, okay, wo sollte Gott sich ändern, sondern dass wir uns die Frage stellen, hey, wenn ich mich an Gott störe, was an meinem Gottesbild ist eigentlich falsch? Wo verstehe ich Gott anders, als er in Wirklichkeit ist und habe deswegen irgendwie Struggle in meinem Leben vielleicht auch mitunter? Das war so unsere Intention. Ich weiß nicht, Lukas, darf ich fragen, ob noch ein, zwei sich irgendwie beteiligen wollen, die vielleicht Gedanken dazu haben?
Also wir wollten jetzt noch drei Lieder singen.
Dann wird es spannend.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht
machen wir es am nächsten Gottesdienst.
Genau. Nee. Genau. Also, ja. Gott ist größer, als wir es uns jemals vorstellen könnten, aber das Coole ist ja auch, er geht seinen Weg mit uns. Ne? Das ist ja auch immer wieder durchgekommen. Ich hoffe, wir runden das jetzt hier einfach ab. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen jetzt von unserem Gespräch. Wir wussten selbst nicht genau, wie das wird. Wir dachten, okay, vielleicht kriegen wir nur 20 Minuten voll, aber so andersrum. Genau, und nochmal, wir haben dieses Gespräch bewusst so gewählt, weil wir wussten, okay, es gibt verschiedene, es ist facettenreich, aber es ist auch ein Gespräch, das unser Leben lang eigentlich weitergeführt werden muss. Und wir hoffen, dass ihr jetzt, wie gesagt, viel mitnehmen konntet. Und wir hoffen auch, dass ihr diese Gedanken und auch diese Fragen, die wir damals letzte Woche mitgegeben haben, dass ihr diese Gedanken auch für euch wirklich durchdenkt. Und auch Antworten sucht. Wir wollen nicht einfach nur Fragen stellen, um Fragen zu stellen, sondern wir wollen auch Antworten finden. Und das Schöne ist ja, dass Gott seinen Geist uns gibt und uns auch dabei helfen möchte, Antworten zu finden. Und genau, ich würde sagen, wir übergeben das jetzt einfach an die Band. Die Band darf nach vorne kommen. Und dann geht's weiter. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt.